Herzlich willkommen zu Feel Good, Live Better, dem Podcast vom Premium Medical Circle. Wie in unserem Printmagazin Premium Quarterly geht es hier um Health und Wellbeing und darum, wie wir ein gesundes und vor allem glückliches, langes Leben führen können. Zur Seite steht uns dabei unser deutschlandweites Netzwerk herausragender Ärztinnen und Ärzte. Ich bin Stefanie Neureuther, Founder und CEO von Premium Medical Circle und ich treffe Expertinnen und Experten aus ganz unterschiedlichen Bereichen wie Mental Health, Frauengesundheit, Augen- und Zahnheilkunde, Orthopädie, Psychosomatik, ästhetische Medizin oder Digital Health. Mit meinem heutigen Gast spreche ich über einen unserer wichtigsten Sinne und darüber, was man tun kann, wenn er nicht mehr oder nur sehr eingeschränkt funktioniert. Es geht um das Hören. Was viele nicht wissen, neben Hörgeräten gibt es sogenannte Cochlea-Implantate, die sogar taubgeborenen Kindern das Hören ermöglichen, unter bestimmten Voraussetzungen. Welche das sind, ob die Implantate nur bis zu einem bestimmten Alter eingesetzt werden können und weshalb Hörhilfsmittel nach wie vor viel zu selten genutzt werden, auch darum geht es in der heutigen Folge mit Professor Dr. Christopher Bohr, Direktor der Klinik für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde am Universitätsklinikum Regensburg. Lieber Christopher, ich freue mich sehr, dass du heute wieder mein Gast bist und heute mit einem auch sehr, sehr spannenden Thema.
Ja, Steffi, vielen Dank für die Einladung. Hallo.
Zuerst einmal die Frage vorab, wie viele Menschen sind von einer Höreinschränkung betroffen, die so stark ist, dass sie ein Hilfsmittel benötigen und wie viele in Deutschland sind taub?
Oh ja, das ist eine gute Frage. Also es ist so, es gibt eine neue Studie, die im Jahr 2025 veröffentlicht wurde, nennt sich Eurotrack 2025. Die haben Umfragen gemacht und haben ganz interessante Zahlen erhoben. Also in der Selbsteinschätzung würden in Deutschland im Moment etwa 10 Millionen Menschen sagen, dass sie eine Höreinschränkung haben. Davon ist etwa bei 8 Millionen Menschen tatsächlich eigentlich eine behandlungsrelevante Hörstörung vorhanden. Und erstaunlicherweise ist es aber so, dass nur die Hälfte dieser Menschen tatsächlich, die eigentlich eine behandlungsrelevante Hörstörung haben, sich auch wirklich behandeln lassen wegen der Hörstörung. Also es sind relativ hohe Zahlen, aber immer noch ist es so, ganz anders als bei der Sehstörung, dass die Hörstörung von vielen Menschen einfach negiert und nicht ausgeglichen wird und oder sie auch gar nicht auf die Idee kommen, deswegen sich behandeln zu lassen.
Und wie viele gehörlose Menschen gibt es?
Gehörlose Menschen, also taube Menschen, da sind die Zahlen etwa so, dass man von 80.000 tauben Menschen in Deutschland ausgeht.
Und wie ist das mit den Kindern?
Bei den Kindern ist es so, taub geboren werden in Deutschland im Moment etwa 1 von 500 Geburten. Ein Kind von 500 Geburten kommt das Kind gehörlos auf die Welt.
Was sind die Hauptgründe dafür, dass man schlechter oder gar nicht hört? Die Gene, ein Unfall, eine Krankheit oder eher das Alter?
Also es kann alles natürlich sein. Also im Alter sind es überwiegend degenerative Erscheinungen, einfach dass das Hörorgan altert und die Sinneszellen im Hörorgan absterben und deswegen die Hörschwelle sinkt und auch das Vermögen zu verstehen schlechter wird. Das ist sicherlich degenerativ bedingt. Wir werden halt heute relativ alt. Für dieses Alter war der Mensch offensichtlich nicht immer ausgelegt und das Ohr kommt nicht so ganz genetisch hinterher, würde ich mal sagen. Bei den Kindern sind es überwiegend genetische Hörstörungen, warum Kinder taub geboren werden. Und im Laufe des Lebens kann es natürlich alles Mögliche sein. Infektionen kommen da in Frage, Hirnhautentzündungen oder Hirnentzündungen beispielsweise oder natürlich auch Unfälle. Unfälle, bei denen es zu einem Schädelbasisbruch kommt mit Beteiligung des Knochens, wo das Hörorgan drin sitzt. Da kann es dann eben auch zu Ertaubungen kommen und es gibt auch andere Erkrankungen, die zu Ertaubungen führen können.
Du hast in unserem Vorgespräch erwähnt, dass es zwei Arten der, ich nenne es jetzt mal, Schwerhörigkeit gibt. Diese entscheiden auch darüber, ob man ein Hörgerät benötigt oder ein Cochlea-Implantat. Könntest du das einmal kurz zum Verständnis erklären?
Gut, wir unterscheiden da prinzipiell die Schallleitungsstörung von der Schallempfindungsstörung. Bei der Schallleitungsstörung ist es so, dass irgendwie der Schall, der in das Ohr eindringen soll, blockiert wird. Die einfachste Schallleitungsstörung ist zum Beispiel einfach, dass man Oropax im Gehörgang hat oder aber auch eben Ohrschmalz kann den Gehörgang so verstopfen, dass der Schall nicht mehr weitergeleitet wird an das Trommelfell und dann auch nicht mehr eben über das Mittelohr ins Innenohr kommt. Häufiger in der Kindheit sind auch Ergüsse im Ohr, also hinter dem Trommelfell Flüssigkeitsansammlungen, die den gleichen Effekt haben wie ein Fremdkörper eben im Gehörgang. Das sind alles Dinge, die entweder von alleine wieder weggehen, durch eine Gehörgangsreinigung behoben werden können oder auch durch manchmal Operationen am Trommelfell oder Mittelohr behoben werden können. Und die Schallempfindungsstörung, das ist die, wo die Sinneszellen einfach abnehmen in ihrer Leistungsfähigkeit oder aber auch in ihrer Anzahl abnehmen können. Und da ist es dann abhängig von der Ausprägung, ob da ein Hörgerät in Frage kommt und welche Art von Hörgerät da getragen werden sollte.
Ist es denn für jeden geeignet? Oder welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit ich so ein Implantat haben kann?
Also ein Implantat kommt dann in Frage, wenn eben eine Hörstörung im Sinne einer Schallempfindungsstörung oder auch ja manchmal auch kombinierten Hörstörung eben durch ein Hörgerät nicht mehr zufriedenstellend ausgeglichen werden kann. Wenn ein Hörgerät quasi eigentlich nicht mehr zum gewünschten Erfolg führt, dann kommt ein Implantat, ein sogenanntes Cochlea-Implantat in Frage.
Wann ist es möglich, taubgeborenen Kindern zum Hören zu verhelfen?
Das ist immer dann möglich, wenn die Kinder eben so, wie es in den meisten Fällen ist, eine genetische Störung haben, wo es meistens zu Defekten in der Hörschnecke kommt, aber der Hörnerv komplett normal angelegt ist. Damit ein Cochlea-Implantat funktioniert, muss der Hörnerv da sein. Das muss auch vorher untersucht werden, ob er da ist. Aber dann kann eigentlich prinzipiell jedes taubgeborene Kind, sofern die Hörschnecke auch normal angelegt ist, mit einem Cochlea-Implantat versorgt werden.
Was ja großartig ist. Jetzt ist es so, Brillen tragen Menschen gerne, ist wie nur eine Art Modeaccessoire geworden. Warum tun sich Menschen mit dem Hörgerät oftmals so schwer?
Ja, das Stigma ist irgendwie ein ganz anderes. Ich erlebe das immer wieder bei mir auch in der Praxis sozusagen, wenn ich Patienten mit Hörstörungen berate und eigentlich ein Hörgerät empfehle, dann sagen die Patienten als Reaktion, aber so alt bin ich doch noch gar nicht. Oder dann wirke ich ja noch älter, als ich schon bin. Muss das denn jetzt schon sein? Oder nein, das auf keinen Fall. Also es ist so, dass offensichtlich damit immer noch sehr stark verbunden wird, dass man vorgealtert ist oder eben ein gewisses Alter auch erreicht hat, wenn man eben sowas tragen muss. Und viele Patienten lassen sich dann zunächst mal beruhigen, wenn man sagt, naja, die sind heute sehr, sehr klein, die können auch im Gehörgang getragen werden oder nahezu nicht sichtbar getragen werden. Das beruhigt dann schon viele Patienten. Und wenn sie dann erstmal angefangen haben, eben ja, die zugewonnene Lebensqualität wieder schätzen zu lernen, weil sie eben das Hörgerät tatsächlich auch dann tragen, dann merken viele, dass das gar nicht so schlimm ist. Und dann, ja, kann man auch oft beobachten, dass die Patienten dann wirklich sehr gut damit umgehen und ganz offen damit umgehen und die dann auch sichtbar tragen, ohne ja unter diesem Stigma zu leiden.
Weil man kann ja auch vielen Unterhaltungen gar nicht mehr folgen. Man kennt das ja manchmal ein bisschen von seinen Eltern, wenn sie älter werden. Aber ich finde, es ist ja schon eklatant wichtig zu hören und auch teilzunehmen in jedem Alter. Also
ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Es ist tatsächlich so, dass eben dieses nicht mehr hören können oder nicht mehr verstehen können, die Menschen schon isoliert. Also die Menschen isolieren sich selber dadurch, dass sie eben nicht mehr hören können. Sie meiden Gesellschaften, sie meiden größere Gruppen, sie vereinsamen dadurch ein bisschen.
Ja, absolut.
Es fehlt der Input von außen und man kann tatsächlich auch in Studien beobachten, dass diese Menschen, die sich eben auf diese Weise isolieren, auch tatsächlich kognitiv darunter leiden. Also die Menschen entwickeln eher auch demenzielle Syndrome und das wirkt sich tatsächlich auch auf die Hirnleistung negativ aus.
Das kann man sich vorstellen. Wie funktioniert ein Cochlea-Implantat und wie sieht diese OP dazu aus?
Beim Cochlea-Implantat ist es so, dass das Implantat quasi in der Lage ist, die fehlenden Sinneszellen in der Cochlea zumindest teilweise wieder zu ersetzen. Dazu muss ein Instrument, quasi ein Werkzeug in die Hörschnecke eingesetzt werden. Der innere Teil des Implantates, der sogenannte Elektrodenträger, wird eben in die Hörschnecke eingeführt. Dann kommt zusätzlich noch ein äußerer Teil dazu, der außen auch sichtbar getragen wird. In dem steckt quasi der Hauptteil der Technik. Der Prozessor ist da drin und das Mikrofon, was eben den Schall aufnimmt und dann umwandelt in ein elektrisches Signal. Und dieses Signal wird dann an die innere Spule und eben diesen Elektrodenträger abgegeben, der dann frequenzspezifisch quasi die Hörschnecke an verschiedenen Stellen anregt und damit dann einen elektrischen Impuls entstehen lässt, der über den Hörnerven dann wieder in die Hörrinde kommt, also ins Hörgehirn kommt und dort eben auch dann als Ton bzw. Sprache wahrgenommen werden kann.
Und mache ich das an einem Ohr oder an beiden?
Also prinzipiell versuchen wir immer, die Gesundheit des Menschen wieder vollständig herzustellen, also die Unversehrtheit wiederherzustellen. Deswegen hat jeder Anspruch auch bei einer beidseitigen Hörstörung auf eine beidohrige Versorgung. Deswegen würde man das im höheren Alter auch immer auf beiden Seiten machen. Wenn aber nur ein Ohr durch einen Unfall zum Beispiel taub geworden ist, dann wird auch erstmal nur ein Ohr versorgt. Und das ist eben ein operativer Eingriff, in dem dann der innere Teil dieses Implantates eingesetzt wird.
Und wie oft machst du so eine OP und was sind die Risiken?
Also die Risiken sind, dass es zu Verletzungen kommt auf dem Weg, wo das Implantat eingesetzt wird. Wir müssen dazu ein Knochenbett bohren, in dem das Implantat eingesetzt wird. Wir müssen einen Kanal bohren, durch den die Elektrode eingesetzt wird. Da kommt man an Strukturen vorbei, die dabei geschont werden müssen, wie zum Beispiel der Geschmacksnerv, aber auch der Gesichtsnerv. Es gibt eine größere Vene in dem Knochen, die sammelt das Blut im Kopf und lässt es wieder zurück zum Herzen fließen. Diese Strukturen müssen geschont werden und dann lässt sich das relativ gefahrlos einsetzen. In Regensburg an der Klinik, an der ich arbeite, setzen wir davon etwa 80 bis 100 Implantate im Jahr ein.
Das ist viel, oder? Ist das viel? Oder
das ist, das ist durchschnittlich. Diese Operationen werden hauptsächlich an Zentren durchgeführt in Deutschland und damit gehören wir zu einem mittelgroßen Zentrum.
Und wie funktioniert das Hören danach? Muss ich das trainieren erstmal oder ist das eigentlich so, dass das sofort wieder da ist?
Es ist in der Regel nicht sofort wieder da. Es ist eine gewisse Lernkurve, um sich an doch ein anderen Höreindruck erstmal wieder zu gewöhnen. Dazu findet auch eine Rehabilitation statt, wo dann eben das Gerät angepasst wird und wo dann auch ein gewisses Hörtraining mit den Patienten durchgeführt wird. Und tatsächlich ist es so, ja, diese Lernkurve ist im ersten Jahr besonders steil und flacht dann zunehmend ab. Aber man kann bei den versorgten Patienten schon eine Lernkurve feststellen. Es gibt auch wirklich sehr talentierte Menschen, die das ganz schnell alles können, aber bei den meisten beobachtet man eben diese Lernkurve. Das ist aber auch beim Tragen eines Hörgerätes so. Auch da haben die Patienten eine gewisse Lernkurve. Es ist einfach ein Sinnesorgan, was eben an eine Hirnleistung gekoppelt ist, die ja zunächst mal verkümmert war. Und insofern ist es so, dass natürlich ja das Gehirn erstmal auch wieder richtig trainiert werden muss. Und im Rahmen dieses Trainings kommt es dann auch eben zu Verbesserungen.
Aber ich kann mir auch vorstellen, dass man sehr sensibel ist, wenn man plötzlich die Geräusche von aus, aber das kann man regulieren relativ gut.
Das kann man natürlich einstellen. Und das ist schon was erstaunlicherweise viele Patienten auch als störend empfinden. Auch wenn sie anfangen, ein Hörgerät zu tragen, ist es so, dass viele der Menschen, die ein Hörgerät tragen, anfangs sich sehr auf Störgeräusche konzentrieren wieder. Störgeräusche, die sie vielleicht ja jahrelang auch gar nicht mehr gehört haben. Und zunächst mal das als wirklich störend empfinden, lautes Geschirr klappern oder irgendwelche Ventilatoren, irgendwelche Lüfter im Raum, schrille Warnsignale, auch Veranstaltungen, Sektgläser, diese Cocktailatmosphäre. Da sind viele Nebengeräusche, die zunächst mal ja der Patient oder der Betroffene eben ja vielleicht über viele Jahre eben nicht mehr so wahrnehmen konnte, jetzt wieder sehr wahrnimmt und dann sie als störend empfindet. Und da gebe ich immer dann den Tipp, konzentriert konzentrieren sie sich auf Geräusche, die sie wieder wahrnehmen können, die sie sehr, sehr gerne mögen. Wie zum Beispiel, wenn sie im Sommer mit offenem Fenster schlafen und dann plötzlich wieder die Vögel draußen zwitschern hören.
Ja.
Oder die Kirchenglocken, die sie von ihrer Wohnung aus hören können, die sie vielleicht über viele Jahre nicht mehr gehört haben, aber die ihnen doch irgendwie ein Heimatgefühl vermitteln. Konzentrieren sie sich auf diese Geräusche und nutzen sie das als Chance, dass sie das alles wieder hören können.
Ja, aber wie du sagst, das muss man wahrscheinlich auch erst lernen wieder ein bisschen.
Ja.
Dein Klinikum ist das Cochlea-Implantat-Zentrum Ostbayern angeschlossen. Auf der Webseite sprichst du von interdisziplinärer Zusammenarbeit. Welche und warum?
Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt, denn in der Versorgung, also von der ersten Diagnosestellung eben bis hin dann zu dem Rehabilitationsprogramm, da sind ganz viele Berufsgruppen einfach beteiligt. Ja, da sind Audiometristinnen am Anfang beteiligt, die den Hörtest machen und die ganzen Testungen machen, ob der Patient überhaupt in Frage kommt oder ob er für ein Hörgerät eigentlich besser in Frage kommt als für ein Implantat. Dann sind eben Ärzte im Team, Krankenschwestern, die den Patienten begleiten, wenn er dann tatsächlich ein Implantat braucht, während des operativen Eingriffes. Dann sind Audiologen beteiligt, die Beratung vorher gemacht haben, Ingenieure beteiligt, die sozusagen mit der Hardware den Patienten auch vertraut machen und die dann auch in die ersten Anpassungen, die schon während der Operation stattfinden, involviert sind. Und dann sind es eben Sprachtherapeuten, andere Berufsgruppen auch, Ergotherapeuten, die dann beispielsweise eben diese Trainings in unserem Cochlea-Implantatzentrum durchführen. Also das ist eine ganz interdisziplinäre Angelegenheit, das ist auch so gefordert, das wird auch von der Deutschen HNO-Gesellschaft so gefordert, da gibt es Regeln und Richtlinien und am Ende ist das so, dass das auch ein solches Cochlea-Implantatzentrum ein zertifiziertes Zentrum ist, eine sogenannte CI-versorgende Einheit nennt sich das dann, die dann zertifiziert wird, wo dann auch geguckt wird, ob diese Voraussetzungen alle da sind, damit der Patient am Ende bestmöglich versorgt werden kann.
Das ist ja fantastisch, das ist ja ein Riesenteam.
Das ist ein großes Team, man braucht da viele Ressourcen, aber damit das Ganze zum Erfolg kommt, ist es eben auch ganz, ganz wichtig, dass diese vielen Räder gut ineinander greifen. Mit der Operation alleine ist es nicht getan. Das könnte wahrscheinlich am Ende auch irgendein gut dressierter Affe, hätte ich fast gesagt, aber also ein gut dressierter Operateur, der kann das wirklich relativ gefahrlos oder komplikationslos einsetzen. Aber das geht um das Team drumherum, damit der Hörerfolg groß wird und damit der Patient am Ende eben zufrieden ist, müssen doch sehr viele andere Dinge noch passieren und da braucht es eine intensive Betreuung von verschiedenen Berufsgruppen.
Was kann man mit so einem Implantat alles tun? Kann ich es auch beim Schlafen, Duschen, Schwimmen, also kann ich es immer tragen oder muss ich es rausnehmen?
Die meisten setzen das Implantat ab, wenn sie schlafen. Die meisten dieser Cochlea-Implantate sind heute auch akkubetrieben, sodass sie irgendwann auch mal wieder aufgeladen werden müssen. Die haben eigentlich keine Batterien mehr, aber sie brauchen dann eben eine gewisse Ladezeit und diese Ladezeit nutzen die Patienten meistens nachts. Da muss man sich drauf einstellen, weil sie können sich natürlich nicht mehr von einem normalen akustischen Wecker wecken lassen. Sie brauchen irgendwelche anderen Weckinstrumente wie ein vibrierendes Armband oder eine vibrierende Uhr oder aber auch ein Licht kann die Patienten natürlich wecken. Aber dann ist es oft so, dass das am Nachtkästchen in der Ladestation liegt und dann als erstes morgens angelegt wird und auch dann erst wieder abgelegt wird, wenn man abends ins Bett geht. Beim Sport ist es so, da gibt es viele Hilfsmittel, die dabei helfen, dass das Implantat während der sportlichen Aktivität nicht verrutschen kann, wie Haarklammern. Es gibt Badehüllen, die wasserdicht sind, aber die meisten, würde ich sagen, würden es zum Beispiel beim Duschen jetzt nicht in die Badehülle stecken, sondern eben dann einfach abnehmen zum Duschen und nach dem Duschen wieder aufsetzen.
So ein Implantat ist ja ein Fremdkörper. Gibt es auch Menschen, die das nicht vertragen?
Ja, tatsächlich kommt sowas vor. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, nee, das ist für jeden eigentlich komfortabel zu tragen. Ich habe es immer mal wieder erlebt, dass Patienten sich an diesem Fremdkörper stören. Das ist was extrem Seltenes, dass die Patienten damit nicht zurechtkommen, dass sie da ein elektrisches Gerät auch im Kopf tragen, was an einen, im erweiterten Sinne an einen Hirnnerven angeschlossen ist. die dann irgendwelche Störungen da bemerken. Aber das ist wirklich, wirklich selten. Wir haben weit über 1000 Patienten jetzt implantiert, eigentlich nahezu 2000 Menschen implantiert in Regensburg. Und da würde ich sagen, es ist vielleicht eine Handvoll, die dann irgendwie sich von ihrem Implantat irgendwann wieder getrennt haben und gesagt haben, das ist nichts für mich.
Was war bisher der bewegendste Moment in Bezug auf die Implantierung?
Also es ist so, da kann man vielleicht nicht unbedingt sagen, dass es den einen schönsten Moment gibt, sondern da gibt es viele, viele schöne Momente. Aber was ich immer wieder sehr bewegend finde, ist, wenn ich Kinder wieder treffe, die ich viele Jahre zuvor implantiert habe, die dann irgendwie ihre Wege gegangen sind, bis ins Schulalter gekommen sind, dann vielleicht in der Grundschule sind und dann zu mir kommen wegen einem ganz anderen HNO-ärztlichen Problem, ja, zum Beispiel jetzt eine Mandelentzündung oder sowas, und dann bei mir in der Sprechstunde sitzen und sich mit mir völlig normal unterhalten und die das Cochlea-Implantat als das Normalste der Welt ansehen und die einen ganz normalen Lebensweg damit gehen, so wie jedes andere gesunde, hörend geborene Kind auch, und alles aus diesem Implantat rausholen, um eben ein normales Leben zu führen. Das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl und das bewegt mich schon immer wieder sehr.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also es ist sehr, sehr schön und vor allen Dingen unglaublich interessant, auch zu wissen, was es alles für Möglichkeiten gibt. Ich danke dir sehr für deine Zeit und freue mich schon auf unseren nächsten Podcast.
Ja, vielen Dank.
Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen.